Bevor es losgeht mit dieser Episode, noch ein Hinweis zum nächsten Aha-Festival. Es findet ja schon sehr bald statt, am 24. und 25. Januar im Südpol in Luzern. Das ganze Programm findet ihr hier in den Shownotes und auch den Ticketlink findet ihr da. Dieses Jahr gibt es Vorträge zu Extremismus, zu Popmusik, zu KI und zur USA, um die Sprache der Tiere oder auch um den Tod. Es würde uns sehr freuen, auch unsere Podcast-HörerInnen live im Publikum zu haben. Wir sehen uns. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Lecture.
Unser Gehirn hat eigentlich die Aufgabe, nicht nur Objekte zu identifizieren, sondern dann auch Handlung zu erzeugen. Ich würde behaupten, das ist so ein fundamentaler Unterschied im Moment noch zwischen den artifiziellen Systemen, auch ChatGPT. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das menschliche Gehirn oder menschliche Intelligenz hat eigentlich nur eine Aufgabe, nämlich uns es zu erlauben, dass wir in allen möglichen Situationen, zu allen möglichen Stimuli, intelligentes Verhalten generieren, das uns einem Ziel näher bringt. Also so zufälliges Verhalten macht irgendwie keinen Sinn für uns.
Diese Quotes stammen von Benjamin Grewe. Benjamin Grewe ist Neurowissenschaftler und KI-Forscher an der ETH und der Universität Zürich. Benjamin Grewe beschäftigt sich mit der Entwicklung einer KI, die mit der menschlichen Intelligenz vergleichbar ist. Für uns am AHA-Festival hat er den komplexen Prozess erklärt, der in unserem Kopf passiert, wenn wir uns Gedanken machen. Die Frage, die er beantwortet, lautet: Was ist ein Gedanke? Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen heute zusammen. Mein Name ist Benjamin Grewe, ein Professor am Institut für Neuroinformatik. Das ist ein Gemeinschaftsinstitut der ETH und der Universität Zürich und der Titel heute ist des Vortrags: Was ist ein Gedanke? Und ich habe Ihnen darunter mal den mehr wissenschaftlichen Titel aufgeschrieben: Die neuronale Repräsentation, würden wir sagen, eines Gedankens. Was ist denn eine neuronale Repräsentation, wenn wir davon sprechen? Wenn Sie nachdenken, dann gibt es in Ihrem Gehirn Neurone, die sind aktiv und das würden wir neuronale Repräsentation nennen. Und das sind nicht irgendwelche Neurone. Ja, die Neurone in unserem Gehirn werden zum Beispiel aktiv, wenn wir irgendwas sehen. Ja, ich habe ein paar Beispiele. Wenn wir zum Beispiel einen Bus sehen, ja, dann gibt es bestimmte Neurone in unserem Gehirn, die gehen an. Und die gehen immer an, wenn da ein Bus auftaucht. Ja, da würde man dann sagen, das ist eine neuronale Repräsentation. Das ist ein Abbild von diesem Bus in unserem Gehirn über die neuronale Aktivität. Genau. Und wie Sie vielleicht gehört haben, neuronale Netzwerke, und da machen wir sehr viel Forschung, die gibt es nicht nur im menschlichen Gehirn, sondern die gibt es mittlerweile auch im künstlichen Gehirn. Ja. Gerade auch meine Forschungsgruppe hier im Institut für Neuroinformatik, wir interessieren uns eben nicht nur fürs menschliche Gehirn, sondern auch für künstliche Intelligenz. Und ich habe Ihnen hier mal die Mission unseres Institutes kurz aufgezeigt. Die Mission unseres Institutes ist es, ja, das Gehirn zu verstehen, wie verarbeitet denn unser Gehirn Daten, warum sind wir denn so intelligent, wie denken wir denn nach und können wir diese Prinzipien, wie das Gehirn funktioniert, umsetzen in artifizielle Systeme, auch hier neuronale Netzwerke, ja, die dann auch interaktiv und smart intelligent mit der Welt interagieren. Genau, das ist meine Gruppe. Hier sind wir im Käsefondue, ganz klassisch. Und die Hälfte der Forscher meiner Gruppe wirklich macht Neuroscience, Hirnforschung, und die andere Hälfte ist eben in der Computational Science, in der KI oder AI, Artificial Intelligence. Und ich fange einfach mal an mit so einem Vergleich hier. Ja, auf der linken Seite habe ich mal schematisiert, so ein artifizielles, tiefes neuronales Netzwerk. Ist hier vielleicht ein Begriff, ChatGPT, ja, ist nichts anderes als ein tiefes, artifizielles Transformer-Netzwerk, nennt sich das. Dieses GPT ist Generative Pre-Trained Transformer Netzwerk. Und diese Netzwerke im Moment, die sind recht beeindruckend. Ich weiß nicht, wer hat schon von Ihnen mal mit ChatGPT gechattet? Ja, einige, viele. Oh, ja. Beeindruckend, oder? Man weiß eigentlich nicht mehr so richtig, ist da jetzt ein Mensch auf der anderen Seite oder ist es ein Algorithmus? Ja. Das sind riesige Netzwerke. Die können im Moment nur Text generieren. Ich zeige Ihnen nachher, was wir da machen, wie wir die besser machen. Haben auch noch so einige, wie sagt man, Drawbacks, Downsides, ja, verbrauchen viel Energie. Die werden, wie Sie vielleicht auch gehört haben, mit riesigen Datenmengen trainiert, damit die überhaupt mal das Denken lernen. Ja. Und auch diese Systeme haben innen drin, diese Kreise, hier sind die Neurone, ja, die haben wirklich Gedanken, wenn da Information reingeht, wenn sie so einen Prompt reingeben, ja. Und die Frage ist, sind diese Gedanken, sind die ähnlich wie in unserem Gehirn, ja, oder wie müssen wir uns überhaupt Gedanken in unserem Gehirn vorstellen? Ich stelle es immer gerne gegenüber. Hier haben wir die natürliche Intelligenz, ja, das sind biologische neuronale Netzwerke. Wir lernen sehr effizient, ja, wir lernen mit viel weniger Beispielen, wir brauchen längst nicht so viel Lesen wie ChatGPT und wahrscheinlich generieren wir trotzdem bessere Texte, wir lernen. Also es gibt noch viele, viele Sachen, die ChatGPT nicht kann, ne, wo das Gehirn, wo die Natur eine ganz elegante Lösung gefunden hat, um viel besser zu lernen und irgendwie doch noch intelligenter zu sein. Ja. Und der Forschungsansatz in meiner Gruppe ist, können wir zum einen ja, neue Hypothesen generieren, wie das Gehirn funktioniert aus der KI und können wir Inspiration aus der natürlichen Intelligenz rausziehen, um KI besser zu machen. Also, fangen wir mal an mit dem Gehirn. Ja, wie funktioniert das denn jetzt, wenn im Gehirn quasi ein Gedanke erzeugt wird? Ja, und ich habe mal so ein ganz einfaches Beispiel hier mitgebracht. Das ist ein Gehirn, menschliches Gehirn. Ja, und hier bin ich morgens um 8 in Gockhausen. Ich warte auf den Bus, ja, und dann sehe ich diesen Bus. Und das Bild von dem Bus wird erstmal auf meine Retina projiziert. Ja, und da ist es quasi, gibt es ganz viele Zellen, die sind so eine Art Pixel. Darstellung dieses Bildes. Ja. Und dieses Bild wird dann weitergeschickt in mein Gehirn, in den sogenannten visuellen Thalamus, dieses rote Gehirnareal. LGN ist nur die lateinische oder wissenschaftliche Bezeichnung. Und von da aus wird das Bild dann weitergeschickt, ja, hier in den Hinterkopf, das ist der primäre visuelle Kortex. Und von da aus wird es weitergeschickt in den sekundären visuellen Kortex und dann in den tertiären visuellen Kortex. Und dann wird es weitergeschickt in diesen grauen, in dieses graue Gehirnareal, ja, LOC, das ist Lateral Occipital Cortex. Und das ist ein ganz interessantes Gehirnareal. Ich habe einfach mal mir die Freiheit genommen und versucht, diese serielle Datenverarbeitung, kann man fast sagen, hier im Gehirn einfach mal zu schematisieren und zu vereinfachen. Also hier sehen wir die einzelnen Areale, ja, diese kleinen Punkte sind die Neurone und die verarbeiten Informationen und schicken die dann immer nach vorne, ja, also wirklich seriell. Und was wir wissen, und da haben Leute Experimente gemacht, an Menschen, auch an Primaten, dass, wenn man sich anschaut, worauf reagieren denn nun die Zellen in diesem grauen Bereich hier, in diesem LOC, ja, dann findet man, dass da Zellen sind, die immer dann angehen, wenn da ein Bus ist. Ja. Und interessanterweise, diese Zellen, die interessiert nicht so viel, welche Farbe hat denn der Bus, welche Linie ist denn das nun, von welchem Winkel sehe ich denn jetzt eigentlich diesen Bus. Ja. Die gehen immer an, wenn man einen Bus sieht. Das heißt, es sind so abstrakte Zellen, ja, die stellen was ganz Abstraktes dar. Und wenn man sich anschaut, ja, was passiert denn jetzt in diesen Gehirnarealen, die irgendwo in der Mitte sind, ja, hier in diesem sekundären visuellen Kortex, ja, dann findet man, manchmal fallen mir die deutschen Wörter schwer, deswegen ab und zu sind ein paar englische Begriffe drin, Mid-Level Features, ja, also das sind Zellen hier in dem V2, die reagieren immer, wenn sie zum Beispiel einen Reifen sehen oder immer, wenn sie eine Tür sehen von einem Bus oder Lichter. Ja, genau. Und wenn man noch weiter runter geht in den Thalamus, dann findet man Zellen, die auf so alle möglichen Ecken und Kanten reagieren. Ja. Und was man sich ganz einfach vorstellen kann, ist, dass diese Zelle ja, Informationen von hier, diesen Zellen bekommt, ja, und daraus dann aktiv wird und dann den Bus kodieren kann. Ja, wir sprechen hier von dem Prinzip der Kompositionalität, ganz wichtig, ja, bei neuronalen Netzwerken. Und aus diesen Ecken hier kann man auch so einfache Formen hier wie so einen Reifen oder so zusammensetzen. Ja, wir finden hier Ecken, weil unsere visuellen Daten sind im Grundlegenden eigentlich aus Ecken und Kanten aufgebaut. Genau. Irgendwann diese Ideen von dieser hierarchischen, man nennt hierarchische Informationsverarbeitung, haben sich dann die Leute aus der KI quasi genommen, ja, und haben gesagt, können wir nicht neuronale Netzwerke machen, die so tiefe neuronale, die eigentlich genauso Objekte in Bilder erkennen können. Ja, und das war so ein bisschen der Start in der KI, es war so um die 80er Jahre, als Leute es dann erstmal geschafft haben, diese KI-Netzwerke zu trainieren. Und wenn man jetzt diesen Vergleich nochmal macht, ja, ich habe oben dieses Schema vom, wie das Gehirn funktioniert, ja, und unten nochmal so ein tiefes neuronales Netz, das ist ein anderes Schema, aber wir sehen einige Ähnlichkeiten, nämlich hier geht auch der Bus in dieses Netzwerk rein, das sind die Neurone hier, das sind die Verbindungen zwischen den Neuronen, im Gehirn wären das die Synapsen, ja. Und Dieses Neuron schickt dann Informationen weiter und weiter. Und am Ende trainieren wir diese artifiziellen Netzwerke auch, dass immer wenn da ein Bild reinkommt, wo ein Bus drauf ist, dann geht unser Busneuron hier an. Ja. Genau, also in diesem Sinne, wenn man sich diese Aktivität der Neuronen als Gedanken vorstellt, dann sind die recht ähnlich, wenn man so ein tiefes Netzwerk oder so ein artifizielles Netzwerk vergleicht mit einem menschlichen Gehirn. Nun gibt es noch einen großen Unterschied, der, wie sagt man, nicht vernachlässigbar ist. Ja. Das Gehirn, unser Gehirn hört natürlich nicht auf, diesen Gedanken einfach, der wird nicht einfach abgeschnitten und sagt, oh, jetzt habe ich einen Bus erkannt. Ja, was macht denn unser Gehirn? Wenn ich morgens auf den Bus warte, dann sehe ich den Bus, ja, ich habe den Bus identifiziert, dann muss ich ja irgendwo eine Handlung generieren. Ja. Der Bus hält an, die Tür geht auf, ich muss einsteigen. Ja. Das heißt, unser Gehirn hat eigentlich die Aufgabe, nicht nur Objekte zu identifizieren, sondern dann auch Handlung zu erzeugen. Ja. Genau. Ich würde behaupten, das ist so ein fundamentaler Unterschied im Moment noch zwischen den artifiziellen Systemen, auch ChatGPT. Ja. ChatGPT sagt Wörter voraus, ja. Sogenannte Tokens oder Labels. Ja. Das macht das menschliche Gehirn nicht unbedingt, das erzeugt Verhalten. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das menschliche Gehirn oder menschliche Intelligenz hat eigentlich nur eine Aufgabe, nämlich es zu erlauben, dass wir in allen möglichen Situationen, zu allen möglichen Stimuli, intelligentes Verhalten generieren, das uns einem Ziel näher bringt. Ja, also so zufälliges Verhalten macht irgendwie keinen Sinn für uns. Ja. Genau. Das heißt, wir haben uns angeschaut, ja, wir wollten wissen, wie macht denn das Gehirn? Ist da vielleicht noch mehr? Ja? Haben wir vielleicht noch eigentlich gar nicht verstanden, was dieses LOC-Gebiet hier oder was diese abstrakten Gehirnareale im Gehirn machen und wie sie denken? Ja? Und die Frage, die wir beantwortet haben, das ist eine Publikation, die haben wir vor kurzem publiziert, wie werden denn diese sensorischen oder diese abstrakten Versionen von sensorischen Inputs hier, der Bus oder Objekten, wie wird denn das in ein Verhalten umgewandelt? Wie passiert das denn im Gehirn? Und wir haben dafür im Labor als Modellorganismus die Maus. Ja, und das hat den Grund, weil wir bei der Maus wirklich viele Technologien haben, wo wir, während die Maus Sachen macht, ins Gehirn einer Maus reinschauen können. Ja. Was wir dann machen, ist, wir trainieren die Maus, wir geben ihr eine Lernaufgabe. Und die Lernaufgabe ist recht simpel. Die Maus ist so ein Käfig, das ist eine ganz klassische Lernaufgabe in der Hirnforschung. Die hört so einen Ton, ja, und dann muss die von der Seite der Box auf die andere Seite der Box. Und wenn die es nicht macht, kriegt die so einen ganz leichten Schock, so einen elektrischen Schock, der tut nicht weh. Wir fassen den auch oft an. Meine Studenten probieren den alle mal aus. Die Maus mag es einfach nicht, ja, und dann geht sie rüber. Genau. Also die lernt das eigentlich ganz gut. Und irgendwann ändern wir dann auch mal die Richtung, dann kommt der Ton und dann muss sie von unten nach oben laufen. Genau. Das Gehirnareal, in das wir schauen, ist nicht der LOC, ja, ist nicht dieses graue Hirnareal, das ist ein sehr ähnliches Gehirnareal, das nennt sich der mediale präfrontale Kortex, das ist hier vorne in unserem Gehirn, ist eben auch, ich motiviere das gleich noch, ein Gehirnareal, was eben genau in der Mitte ist, ja, was sehr abstrakt ist, sehr ähnlich eigentlich diesem LOC. Genau. Und was wir dann machen, wir nehmen neuronale Aktivität auf. Wir haben vor Jahren mal so ein kleines Mikroskop gebaut, die Maus hat so einen Implant, da können wir das ransetzen. Ich zeige gleich noch ein Bild und damit können wir wirklich live, während die Maus was lernt, in das Gehirn von der Maus schauen und können schauen, wie denkt die. Und auch, wie ändert sich das Denken, während die Maus was lernt. Also, hier ist der Task. Ja, also wir nennen das eine Task 1 oder Aufgabe 1, das zweite Aufgabe 1. Und dieses Verhalten von links nach rechts haben wir Shuttle oder so genannt. Ja, X-Shuttle, links rechts, Y-Shuttle ist dann von oben nach unten. Genau. Und hier ist so ein Bild, ja, wie das Experiment dann aussieht. Hier sehen wir die Maus, ich starte das mal. Gleich kommt der Ton, wir haben den visualisiert und dann sehen Sie, die Maus geht dann von links nach rechts rüber. Genau. So, jetzt denkt sie noch ein bisschen nach. Geht da rüber. Genau. Okay. Das ist die Lernkurve der Maus. Ganz am Anfang, hier ist quasi die Erfolgsrate aufgezeichnet. Ja, ganz am Anfang weiß sie natürlich noch nicht, was sie machen soll. Dann nach ein, zwei Tagen lernt sie das eigentlich, die lernen eigentlich sehr schnell. Wenn wir dann die Richtung ändern, dann ist die Maus natürlich erstmal verwirrt. Ein Tag, aber versteht dann, ja, sie muss nur die Richtung ändern und läuft dann halt nicht mehr von rechts nach links, sondern von oben nach unten. Das Gehirnareal, was ich schon angedeutet hatte, ist der sogenannte mediale präfrontale Cortex. Und der ist eben auch genau in der Mitte hier. Ja, was heißt Mitte? Mitte heißt, der kriegt eigentlich keinen direkten visuellen oder sensorischen Input. Ja? Der ist sozusagen nachgeschaltet zu den sensorischen Arealen wie die visuellen Cortices. Und er ist eben genau vor den Arealen, die wir sagen Motor-Output, also die wirklich unsere Muskeln kontrollieren und dann konkrete Aktionen machen. Er sitzt eigentlich genau dazwischen. Ja? Was wir wissen aus vorherigen Studien ist, dass wenn Mäuse lernen, ja, dann sehen wir auf einmal, dass da Aktivitäten hochkommen, ja, die Stimuli repräsentieren, zum Beispiel diesen Ton, die vorher nicht da waren. Ja, und das ist ein grundlegender Unterschied zu den sensorischen Gehirnarealen. In sensorischen Gehirnarealen, was auch immer sie sehen, was auch immer sie hören, da gibt es neuronale Aktivität, die genau das abbildet. In diesen Arealen hier wird neuronale Aktivität von Stimuli nur erzeugt, wenn diese Stimuli wichtig fürs Verhalten sind. Ja, genau. Und was wir eben auch wissen, ist, dass dieses Gehirnareal ganz klar Verhalten oder Entscheidungen beeinflussen kann. Ja? Leute haben den zum Beispiel geblockt und dann konnte die Maus dieses Verhalten nicht mehr ausführen. Okay, also, wie schauen wir jetzt in das Gehirn einer Maus? Ich habe schon angedeutet, das ist ein Mikroskop. Was wir machen ist, wir färben die Neurone oder die Neurone im Maushirn, die sind angefärbt mit einem sogenannten Calciumfarbstoff. Wenn ein Neuron aktiv ist, es ist ja elektrisch aktiv, ja, und da gehen Ionenkanäle auf. Was aber auch passiert ist, die Calciumkanäle öffnen sich, es pumpt sich voll mit Calcium. Und was wir in den Neuronen von dieser Maus haben, ist ein Farbstoff, ein Fluoreszenzfarbstoff, der an Calcium bindet und dann Fluoreszenz wird. Ja. Und wenn man da mit einem normalen Fluoreszenzmikroskop oder einem kleinen draufschaut, auf diese Neurone, immer wenn die aktiv sind, dann blinken die wirklich. Ich habe Ihnen einfach mal so ein Bild mitgebracht hier. Links ist die Maus und rechts haben Sie quasi so einen Live-Blick in das Gehirn einer Maus. Diese blinkenden Punkte sind die Zellkerne der Neurone und immer wenn so ein Neuron aktiv ist, dann blinkt es wirklich. Also hier können wir der Maus über mehrere Tage, Wochen beim quasi Denken zuschauen. Ja. Dieses Mikroskop, das können wir abnehmen und dann kommt die Maus wieder in den Käfig und dann machen wir es nächsten Tag wieder drauf und schauen, wie denkt die Maus jetzt oder hat sich was verändert. Das heißt, die Daten, die wir aufnehmen, das sind wirklich Videodaten. Können Sie sich vorstellen, quasi ein Movie. Ja? Und dann steckt natürlich da eine ganze Menge an Datenanalysemethoden hinter, wie wir automatisch dann genau finden, wo jede Zelle ist und wie sie aktiv ist. Hier links sehen wir quasi die Neurone, die wir dort identifiziert haben, so grün eingekreist. Und rechts habe ich Ihnen mal gezeigt, wie so die Aktivität der Neurone aussieht. Ja, was man einfach macht ist, man schaut sich die Pixel an, die in einem so einem grünen Kreis drin sind und schaut immer, wenn die ganz hell werden, ja, dann quasi geht der Trace hier, wir sehen so kleine Spikes hier, die kann man glaube ich sehen, hier und hier. Da war das Neuron aktiv, ja, da hat dieses Neuron gerade nachgedacht. Und wir können die Neurone halt über mehrere Tage verfolgen, während die Maus dann was lernt. Nun nehmen wir da ganz viele Daten auf. Ja. Wir schauen uns das an, natürlich nicht nur von einer Maus, sondern von mehreren, damit es reproduzierbar ist. Und da haben wir insgesamt um die 4000 Neurone aufgenommen, während die Maus diese Aufgabe ausführt und während die lernt. Und das Problem ist immer, Sie haben es vielleicht schon gesehen, an diesem Bild, ja, es ist gar nicht so einfach überhaupt zu verstehen, ja, wie sind denn, worauf reagieren denn die Neurone im Mausegehirn jetzt, wenn die Maus rumläuft und alles Mögliche macht? Ja? Woran wir natürlich interessiert sind, wir nennen das Task-Variablen. Zum Beispiel, eine Task-Variable ist der Ton. Ja? Wenn der Ton an ist, gibt es da gewisse Neurone, die dann immer angehen oder ausgehen, wenn der Ton wieder ausgeht. Oder wenn die Maus diese Bewegung macht, gibt es da vielleicht bestimmte Neurone, die diese Bewegung direkt kodieren. Ja? Genau, ich habe es hier schon mal, damit ich es nicht vergesse, nochmal visuell hingeschrieben. Ein Gedanke in unserem Gehirn ist nie über ein einzelnes Neuron kodiert. Ja. Wir als Neurowissenschaftler verstehen eigentlich einen Gedanken als koordinierte Aktivität von vielleicht 100 oder von 1000 Neuronen. Ich würde das eher verstehen als Aktivitätsmuster oder Aktivitätspattern. Ja. Das heißt, wonach wir suchen in diesen Daten hier, sind eigentlich Aktivitätspattern oder Aktivitätsmuster von Neuronen, ja, die immer angehen, zum Beispiel wenn der Ton an oder wenn der ausgeht. Und das ist gar nicht so einfach, weil die hochvariabel sind. Es sind nicht immer die gleichen Zellen, die variieren schon einigermaßen. Genau. Das heißt, was ganz wichtig ist hier, sind auch die Datenanalysemethoden, dass wir es schaffen, diese Aktivitätsmuster in den neuronalen Daten wirklich sauber zu identifizieren und zu erkennen, und dann können wir sie auch interpretieren. Okay, also wie haben wir das gemacht, diese Maus? Wir haben im Prinzip erstmal die ganzen neuronalen Daten, das ist jede Zelle, ja, und jede Zelle hat Aktivität, so ein Trace über die Zeit, ja, an Tag 1, an Tag 2, an Tag 3. Und wir haben diese Zellen alle gemischt in einen großen Pool, ja, dann hat man so einen Vektor sozusagen, ja, und jeder Eintrag geht dann über die Zeit, das ist die Aktivität. Und dann haben wir erstmal geschaut, naja, wenn die Maus einfach sich nur bewegt, ja, und das ist vor dem Task, und wenn die einfach nur von rechts nach links geht, ja, ohne dass der Ton an ist, ja, und das macht die Maus, weil die eigentlich die ganze Zeit rumläuft in der Box, ja, gibt es ein Aktivitätspattern, was eigentlich nur die Bewegung an sich kodiert. Ja. Und wir haben zwei Aktivitätspattern gefunden. Ich habe die im Englischen, wir nennen die Motion 1, Motion 2 oder Bewegung 1, Bewegung 2. Genau. Und die Idee ist wirklich, dass es eigentlich die reine Bewegung ist, ja, die hier kodiert wird. Genau. Das ist vielleicht ein Gedanke einer Bewegung. Was wir dann auch gefunden haben, das ist ganz interessant, sind Neurone, die nur angehen, die eigentlich auch die Bewegung kodieren, aber nur, wenn der Ton an war. Das heißt, das ist eine Bewegung, die ja quasi getriggert wurde über den Ton. Die Maus hat was gelernt. Ja? Und diese Neurone, wir haben die Avoid genannt oder Escape oder was auch immer, Aktivitätspattern, die sind spezifisch, die sind gelernt. Ja? Die gab es bevor die Maus das gelernt hat, dass sie zu dem Ton eine bestimmte Bewegung ausführen muss, gab es dieses neuronale Aktivitätsmuster nicht. Ja? Das heißt quasi ein Gedanke, der gelernt ist. Und was wir dann noch sehen, ist Neurone, wie ich schon angedeutet habe, die eigentlich nur den Ton darstellen. Ja? Also die quasi alle angehen, wenn der Ton ankommt, wenn der Ton angeht, und dann wieder ausgehen, wenn der Ton fertig ist. Genau. Das heißt, wir haben insgesamt hier 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Aktivitätspattern, die haben wir identifiziert. Und man sieht schon an diesem Kreis hier, in unserem Fall konnten wir die Variabilität in den Daten, ja, über 90% allein nur mit diesen 5 Aktivitätspattern identifizieren. Was heißt das? Das heißt, wenn wir uns dieses ganze Geblinke anschauen, ja, dann stecken dahinter eigentlich nur 5 Aktivitätsmuster, die an oder aus sind, mehr nicht. Ja, genau. Okay, ich habe Ihnen mal versucht aufzuzeigen, wie sehen denn diese Aktivitätsmuster über die Zeit aus? Ja, und die Stärke dieser Aktivitätsmuster ist hier auf der Y-Achse aufgetragen. Ja, und das ist jetzt nicht, wie stark ist eine Zelle aktiv, sondern wie stark ist denn dieses Aktivitätsmuster gerade aktiv? Das sind mehrere, sind Gruppen von Zellen. Genau. Und hier oben sind wir im Task. Ja, also die Maus macht den Task, die hört den Ton und geht dann rüber. Und hier unten sind wir, wenn die eigentlich die gleiche Bewegung vielleicht vor dem Task oder zufällig macht. Genau. Und dieses hier, ja, ist der Ton, der dann anfängt, und hier geht die Maus dann rüber von der einen Seite auf die andere Seite. Und was wir sehen, dass diese Bewegungsmuster hier, die sind eigentlich, ja, die gehen immer aktiv. Ja. Kurz bevor die Maus sich bewegt, gehen die hoch. Ja. Genau. Und das ist eigentlich egal, ob die Maus sich bewegt, der Ton nun an war und der Task jetzt aktiv ist oder nicht. Ja. Sehen wir diese Bewegungsmuster aktiv. Wenn wir das mal gegen diese anderen Aktivitätsmuster vergleichen, ja, dann sehen wir einen Unterschied. Nämlich, dass zum Beispiel diese Aktivitätsmuster hier, die gelernt sind, ja, nur auftauchen, wenn der Ton aktiv ist. Ja, genau. Also nur, wenn die Maus wirklich diesen Task ausführt, den sie gelernt hat. Ja, das sehen wir hier. Hier unten führt die Maus eine zufällige Bewegung aus. Diese Neurone sind nicht aktiv. Hier oben führt die Maus quasi die Task aus. Ja, da war der Ton und dann geht sie rüber auf die andere Seite. Genau. Was wir auch sehen, und das ist ganz interessant, ist, dass wir sehen, diese Aktivitätsmuster, ja, die sind eigentlich schon da, ja, noch nicht so stark, bevor die Maus überhaupt rübergeht. Ja, das heißt, wir können, was wir im Labor machen können, wir können diese Aktivitätsmuster, wenn wir die schön isolieren können, dann können wir eigentlich schon ein paar Sekunden vorher sagen, ja, wann die Maus was macht. Ja, wir sagen, oh, in 3 Sekunden geht die Maus von der einen Seite auf die andere und zack, nach 3 Sekunden geht sie rüber. Ja, genau. Wir sehen diese Muster quasi als, ja, stellt sich vor, einen abstrakten Gedanke einer Handlung. Ja. Oh, der Ton ist an. Ich muss rüber, ja. Das ist ein ganz abstrakter Gedanke, und der Gedanke muss dann noch umgesetzt werden in eine Kontrolle meiner Muskeln, dass ich das wirklich ausführe. Genau. Und um das nochmal zu verdeutlichen, habe ich mal die Task-Logik nochmal aufgezeigt hier. Ja. Der Task fängt natürlich an mit dem Ton. Ja. Was für den Ton? Und versteht dann, oh, jetzt muss ich rübergehen. Ja. Das ist ein Gedanke, ganz abstrakt. Ja. Wir sagen quasi ein Motorverhalten, ein Verhalten, ganz abstrakt. Und der wird dann umgesetzt in neuronale Aktivitätspattern, die ganz konkret die Bewegung kodieren und die Bewegung umsetzen. Ja, das heißt, diese Abstraktion, die wir vorhin gesehen haben, von dem Bild ja, zu einer abstrakten Repräsentation des Bildes, die wird hier genau umgedreht. Ja, da wird ein abstraktes Verhalten, ein Gedanke von einem abstrakten Verhalten wieder in eine konkrete Bewegung umgesetzt. Ich will Teil 1 einmal zusammenfassen, ein bisschen, genau. Nochmal zurückkommen zu meinem Vergleich hier. Ja, ist eigentlich genau das, was wir versucht haben zu verstehen, ist, wie transformiert denn das Gehirn an dieser Stimulus, ja, in unserem Fall war das der Ton, ja, kann auch ein Bus sein, kann irgendwas sein, ja, in ein bestimmtes Verhalten. Ja. Genau. Und was wir sehen, dass in diesem Gehirnareal hier, ja, ein Ton erstmal oder ein sensorischer Stimulus erstmal abstrahiert wird, dann wird er in einen abstrakten Verhaltensplan, in einen Verhaltensgedanken umgewandelt. Und dieser abstrakte Verhaltensplan wird dann weiter prozessiert und das konnten wir in der Maus nicht visualisieren, weil wir quasi nur dieses eine Gehirnareal uns angeschaut haben. Aber dieser abstrakte Verhaltensgedanke wird dann umgesetzt in ein konkretes Verhalten, wo dann andere Gehirnareale, die Motorkortices und so weiter beteiligt sind, die dann konkret ihre Muskeln steuern. Genau. Und das ist komplett unterschiedlich, ja, wie artifizielle Netzwerke funktionieren, die eben aufhören, ja, wenn sie quasi diesen Bus einmal klassifiziert oder identifiziert haben. Okay, noch ein Beispiel dazu, damit es vielleicht noch klarer wird. Ja. Ich habe hier einen Stuhl, ja, ein bisschen Bild vom Stuhl. Wahrscheinlich würde jeder von Ihnen sagen, ja, es ist ein Stuhl. Gut, bestimmte Merkmale, ja, deswegen denken wir, es ist ein Stuhl. Auch artifizielle Systeme sagen, es ist ein Stuhl. Ja. ChatGPT sagt, es ist ein Stuhl. Und ich kann Ihnen andere Bilder vom Stuhl zeigen. Ja. Wir sind uns alle einig, das ist ein Stuhl. Genau. Und jetzt zeige ich Ihnen sowas hier. Ja. Und Menschenmeister, ja, das ist auch ein Stuhl, kann ich mich draufsetzen. Ja. Neuronale Netze, artifizielle neuronale ChatGPT wird sagen, nein, das ist kein Stuhl, das ist eine Skulptur einer Hand. Ja. Warum sehen wir das denn als Stuhl an? Weil wir da bestimmte Verhaltenspläne mit assoziieren. Da kann ich bestimmte Sachen mitmachen, ja, da kann ich mich draufsetzen. Ja. Genau. Das heißt, wir ticken eigentlich noch grundlegend anders als diese artifiziellen Systeme, die nur Sachen klassifizieren. Ja. Das hat damit zu tun, weil wir eben nicht nur die Sachen anhand ihres Aussehens klassifizieren, sondern auch, was wir damit machen können. Ja. Es gab diesen bekannten Schweizer Psychologen Jean Piaget. Hat jemand von Ihnen von dem schon mal gehört? Genau, der war wirklich ganz früh und hat gesagt, ja, wir verstehen Dinge, ja, nicht nur, wie sie aussehen, sondern auch sogenannte Konzepte Affordances, sondern auch, was wir damit machen können, verstehen wir sofort. Ja. Welche Verhalten können wir damit ausüben? Ihnen so einen kurzen Einblick zu geben, was wir machen an der ETH, wir nehmen diese Ideen als Inspiration, ja, um auch KI-Systeme zu entwickeln, die Verhalten generieren. Ja, und hier ist mein Student Elvis und ist eine Kollaboration mit Robert Katschmann. Der hat diese Hand gebaut, diese tolle Hand. Und das ist ein System, ich starte das mal, ein Robotersystem. Da ist eine Kamera, ja, die schaut auf diesen Tisch und dem können wir quasi Befehle geben. Ja. Nimm zum Beispiel den Waschlappen und wisch mal den Tisch ab. Ja. Und dieses System ist ziemlich beeindruckend. Das kann im Prinzip einen Befehl von Ihnen nehmen und kann den direkt in Verhalten umsetzen. Ja, das heißt, wir haben auch zum Ziel, Systeme zu entwickeln, die ähnlich wie den Menschen eigentlich sensorische Stimuli plus natürlich das Ziel in Verhalten umsetzen. Das Coole an diesem System ist, man kann dem alle möglichen Befehle geben. Ja, noch sehr langsam, weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hätte sowas gerne mal in meiner Küche in 10 Jahren zum Abwaschen. Genau. Und es unterscheidet sich, ist auch so ein sogenanntes Transformer-Netzwerk, Aber es unterscheidet sich eben darin, dass es nicht Text rausgibt und keine Bilder, sondern eben Aktionen ausführt. Wir kontrollieren diesen Roboterarm. Die letzte Viertelstunde würde ich gerne mit ihm über noch eine andere Richtung sprechen, wie man einen Gedanken verstehen kann. Und zwar gibt es im Gehirn auf diese zwei Systeme, ja, wie wir handeln, wie wir denken. Es gibt dieses ganze Automatisierte, rationale, wo ich eher sagen würde, da sind wir wahrscheinlich im präfrontalen Kortex, da sind wir bei den Slides, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Aber Menschen agieren ja nicht rein rational immer, sondern auch oft emotional. Es gibt dann ein anderes System im Gehirn, was dafür zuständig ist. Ja. Und die Frage, die ich einmal erläutern möchte, ist, was ist denn ein emotionaler Gedanke? Oder gibt es da vielleicht Unterschiede zu dem, was ich Ihnen gerade gezeigt habe? Oder wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ja. Und wir haben wieder das Studienobjekt die Maus und das System, das wir ausgewählt haben, das ist auch ein ganz klassisches in der Neuroscience, ist das Fear- oder das Angstsystem. Angst, vielleicht viele von Ihnen wissen das, hat ja evolutionär eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, nämlich Angst hilft uns, ja, es hilft uns, vor Gefahren zu schützen, ja, gefährlichen Sachen aus dem Weg zu gehen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und im Gehirn, das Gehirnareal, das für Angst zuständig ist oder für Angstgedanken, ja, ist die Amygdala. Und die Amygdala macht eigentlich so etwas Ähnliches. Ja, und die kriegt sensorische Signale rein und die generiert auch Verhalten. Ja. Sie macht was Ähnliches wie der präfrontale Kortex. Viele Leute diskutieren sogar, dass die beide so ein bisschen immer gegeneinander, ja, der präfrontale Kortex ist so ein bisschen unser rationales Gewissen, ja, und die Amygdala ist das Emotionale. Manchmal gewinnt das eine, manchmal das andere. Genau. Und das Spezielle an dieser Amygdala in unserem Gehirn, das ist hier eine Amygdala von der Maus, aber im Menschen sieht das ähnlich aus, ist, dass sie eben auch die ganzen sensorischen Informationen kriegt, wie Töne, Bilder und so weiter, aber die kriegt eben auch direkte Informationen über, haben wir gerade eine Belohnung bekommen, haben wir gerade einen Schmerz bekommen oder sowas. Ja? Pheromone sind in der Mauswelt ganz wichtig. Und was die macht, ja, wenn die zum Beispiel hier so einen Schmerzstimulus reinkriegt, was die macht, die setzt den direkt um in ein Angstverhalten. Ja? Die Maus läuft weg, die versucht irgendwie zu escapen, ja, oder versteckt sich. Genau, wenn die Amygdala einen Reward, eine Belohnung kriegt, irgendwas Tolles, ja, dann freut sich die Maus und hat irgendwie so ein klassisches Belohnungs- oder Reward-Verhalten. Sie freut sich, ja, genau. Ja, das Trainings- oder die Lernaufgabe hier ist eigentlich nicht wirklich eine Lernaufgabe. Man spricht hier von Konditionierung, das ist auch ganz klassisch in der Neuroscience. Fear Conditioning wird das genannt. Und was da einfach nur gemacht wird, ist, man hat diesen Ton und dann wird er wieder mit so einem kleinen Footjog gepaart. Er tut wirklich nicht weh, die Maus mag es einfach nicht. Und was Mäuse dann machen, ja, wenn die diesen Ton hören und die sind im Käfig und die können jetzt nicht einfach auf die andere Seite und den Jog abstellen, sie gehen einfach in die Ecke und sie warten und sie machen nichts. Ja, das nennt sich Freezing. Genau. Und wir hatten so ein Protokoll, ja, wir messen einfach dieses Verhalten. Ja, wir spielen der Maus den Ton. Ton 1 ist der Ton, der dann mit dem Jog kombiniert wird. Ton 2 ist so eine Art Kontrollton. Ja, und wir sehen an Tag 1 und 2 hier, wir spielen diese Töne und die Maus hat ein bisschen Angst vor diesen Tönen, aber nicht viel, passiert nicht viel. Am Tag 3 machen wir dann diese Konditionierung. Ja, und dann sehen wir, diese beiden Töne lösen wirklich ganz unterschiedliche Verhalten aus. Ja, bei dem Kontrollton macht die Maus nichts. Und bei dem Ton, der dann, wo eigentlich der Schock danach kommt, da hat die Maus Angst. Ja. Und dann, was sie macht, ist, sie bleibt einfach stehen. Ja. Sie kann nicht auf die andere Seite, sie kann nicht rausspringen aus der Box, bewegt sich einfach nicht mehr. Genau, das kann man messen. Ja. Und was wir sehen, in der Amygdala ist, dass die Amygdala eigentlich schon bevor die Maus diese Konditionierung hatte, bevor sie was gelernt hat, sehen wir hier, sind so ein paar Neurone, ja, und wenn der Ton angeht, dann sehen wir, diese Neurone sind aktiv, ja, die ändern ihre Aktivität. Das machen die Neurone, gibt einige für Ton 1 und einige für Ton 2. Also es gibt schon, das ist ein Unterschied zum präfrontalen Kortex, es gibt eigentlich schon alle möglichen sensorischen Stimuli direkt in der Amygdala. Es sind so um die 10% der Neurone, die so einen Ton kodieren. Ja, und wenn die Maus dann was gelernt hat, dann gibt es ein bisschen mehr. Ja, genau. Ja, also, aber was passiert denn jetzt, wenn die Maus da was lernt? Ja, genau. da entsteht ja im Prinzip so eine Art emotionaler Gedanke. Ja, da passiert das, wo der Ton wirklich an ein Verhalten angekoppelt wird. Und hier ist ein Beispielneuron, ne, was wir sehen, dieses Beispielneuron, das ist hier so ein bisschen aktiv zum Ton und dann ist es aktiv zu diesem Schock hier. Ja, und dann ist es wieder aktiv zum Ton und dann sehen wir, ja, es ändert. Das ist wirklich, die Maus kriegt so 5 Schocks, das war's, mehr nicht. Und innerhalb dieser 5 Male hat sie das eigentlich gelernt. Und dieses Neuron hier, ja, am Ende reagiert eigentlich gleich auf diesen Ton, auf den Schock. Es ist das gleiche, fast die gleiche, wenn man noch, der Schock ist immer noch ein bisschen mehr, aber es erhöht drastisch die Aktivität zum Schock. Das heißt, dieses Neuron, wenn wir uns anschauen, es war eigentlich ein Neuron, was einen Schock kodiert hat. Das ist quasi direkt, es könnte auch ein Reward kodieren, könnte was anderes, aber es ist ein Schock. Genau. Und das wird dann quasi aktiv zu dem Ton. Dann finden wir Neurone, die eigentlich zu dem Ton aktiv sind und gar nichts groß machen, die verändern die Aktivität nicht. Und dann gibt es eben Neurone, die sind am Anfang zu diesem Ton aktiv und dann während dieses Lernvorgangs quasi geht die Aktivität immer runter. Das sind dann keine Tonneurone mehr. Ja. Genau. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wie sieht denn das aus für die ganzen Neurone in so einer Maus, ja, dann sehen wir, das gibt eigentlich sehr viele. Neuronen. Rechts ist wieder der Kontrollton. Ja. Und hier quasi, hier fängt der Ton an, ja, sieht man oben schön. Und hier dieses Neuron ist aktiv zu dem Ton. Ja, und dann sieht man, viele von diesen Neuronen sind nicht mehr aktiv nach dem Lernen. Ja, aber viele, die vorher nicht aktiv waren, kommen dann dazu. Das heißt, es gibt einen gewissen Turnover und den sieht man eben bei dem Kontrollton nicht. Ja. Na, was heißt denn das jetzt? Genau, wir haben ja vorher schon gelernt, einzelne Neurone kodieren nicht den Gedanken. Wir müssen uns immer eigentlich Gruppen von Neuronen anschauen oder so Aktivitätsmuster. Ja. Und was wir hier gemessen haben in diesem Graph ist sozusagen, kann man sich vorstellen, der Unterschied, ja, zwischen dem Aktivitätsmuster von dem Ton und von dem Schock. Ja. Und was man sieht, dass, wenn man sich den roten Ton anschaut, ja, und wir haben es hier normalisiert, deswegen fängt es bei 0 an, ja, dass der Unterschied zwischen dem Aktivitätsmuster von dem Ton und dem Schock immer kleiner wird hier. Und der geht runter. Ja. Das heißt, diese Aktivitätsmuster, die werden eigentlich immer ähnlicher. Und wenn wir uns dann anschauen, was passiert denn, wenn die Maus jetzt wieder zurück in den Käfig geht und dann schläft sie und nächsten Tag spielen wir den Ton nochmal, ja, dann sehen wir ja, dass dieser Unterschied noch viel kleiner geworden ist. Das heißt, während die Maus geschlafen hat, ja, wir nennen das Consolidation oder Memory Consolidation, haben sich die neuronalen Aktivitätspattern noch viel mehr verändert, ja, so dass der Ton und der Schock eigentlich viel, viel ähnlicher sind. Genau. Und ganz wichtig, dieses Anpassen der beiden Aktivitätsmuster sozusagen, ja, das wurde erzeugt, ja, oder gepusht von Neuronen, die eben runterregulieren und hochregulieren. Ich habe Ihnen mal so ein kleines Video mitgebracht, auch damals aus meiner Zeit in Stanford, um mir einfach mal zu zeigen, wie muss man sich denn jetzt dieses Aktivitätsmuster, wir haben gerade gelernt, Ton und Schock sind eigentlich gleich, ja? Wie sieht das denn überhaupt aus im Experiment? Es dauert ein bisschen, bis es losgeht. Genau. Also hier sehen wir die Maus und irgendwann, ich glaube bei 42 Sekunden oder so, kommt dann der Ton. Ja? Und dann sehen Sie, dann kommt er, ne? Gleich. So, jetzt sieht man so ein Aktivitätsmuster, ja, was ziemlich konstant ist. Das ist eben das von diesem Ton. Man hat gesehen, genau. Das ist dieses Pattern. Ja. Vorher war das Aktivitätsmuster, der Gedanke, ja, da ist ein Schock. Und jetzt wird er eben ausgelöst durch den Ton. Und was man sieht, die Maus, ja, die hält inne, die bewegt sich nicht mehr, weil sie Angst hat. Genau. Und was wir zeigen konnten in dieser Studie ist, dass das wirklich eigentlich sehr, sehr schön korreliert. Ja, wir haben hier wieder der Unterschied von diesem Ton und von diesem Schockmuster. Ja, und wenn der Unterschied immer kleiner wird, dann sehen wir, dass die Maus eigentlich ein verstärktes Angstverhalten zeigt. Ja, genau. Das heißt, wenn die Maus viel Angst hat, ja, dann hat der Ton genau dieses Schockaktivitätsmuster ausgelöst. Ja, das heißt, der Ton wurde genau geroutet in den Gedanken, oh, da ist jetzt der Schock aktiv. Ja. Die Amygdala unterscheidet nicht zwischen dem sensorischen Stimulus und zwischen dem aversiven Stimulus in diesem Fall. Und das ist der Kontrollton hier, ja, wo man sieht, eigentlich gibt es keine Korrelation. Die verändert sich nicht, der Unterschied von dem Tonaktivitätsmuster und dem Schock. Und das Angstverhalten ändert sich auch nicht zu diesem Stimulus. Also wenn wir das mal zusammenfassen, ne, in der Amygdala werden allerlei Arten von sensorischen Stimuli kodiert. Das ist ein Unterschied, ja, zum präfrontalen Kortex, wo wirklich nur Stimuli kodiert werden, die verhaltensrelevant sind. Und wenn dann emotionales Lernen stattfindet, ja, dann werden diese Stimuluskodierungen genommen, um auf bestimmte belohnungsaversive oder soziale Stimuli gemappt, sozusagen. Die Aktivitätsmuster werden angepasst, sodass dann diese Stimuli auch gewisse emotionale Verhalten auslösen. Ja. Und diese neue Kodierung, ja, des sensorischen Stimulus, löst dann das Angstverhalten aus. Und Angst, welches Angstverhalten nun passiert, ja, die Maus kann ja versuchen, zum Beispiel sich zu verstecken oder sie kann versuchen, rauszuspringen aus der Box, das wird dann nochmal quasi downstream vom anderen Gehirnareal entschieden. Und das hier würde ich im Prinzip als gesundes oder emotionales Angstlernen bezeichnen. Ja, das sind eigentlich gute Sachen. Ja. Die Evolution hat Angst ja ganz bewusst, sehr wichtiger Mechanismus, ja, damit wir überleben und Gefahren aus dem Weg gehen können. Aber Sie können sich vorstellen, dass das Angstlernen auch oft beeinträchtigt werden kann. Ja. Angstlernen oder Lernen heißt ja Plastizität, ja, da ändern sich bestimmte Verbindungen zwischen Neuronen und das, wenn das nicht richtig funktioniert, ja, dann kann das zu Depressionen, PTSD, es ist eine große Sache, ja, wenn Sie ständig gestresst sind, ja, ständig irgendwie schlimme Erfahrungen und dann noch viel Dopamin und viel aufgeregt, ja, dann klassischer PTSD-Fall, ja, wo das Lernen irgendwie in falsche Bahn gelaufen ist und dann passiert das, dass Leute auf der Autobahn fahren, ja, mit dem Auto, irgendein Stimulus kommt und der erzeugt ein Aktivitätsmuster in der Amygdala, was aversiv ist, was irgendwie ein Schmerz oder was auch immer ist, ja. Und man hat Angst. Ja. Sollte man aber eigentlich gar nicht haben. Ja. Und diese Forschung, die Sie gesehen haben, die wir machen, wir sind in der Grundlagenforschung, ja, aber wir denken, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie werden Gedanken quasi gemappt, ja, wie werden sie verarbeitet, um auch irgendwann mal Sachen wie zum Beispiel PTSD besser zu verstehen und vielleicht auch irgendwann mal besser heilen zu können. Also, damit bin ich eigentlich schon am Ende meines Talks. Ich habe diese ganze Forschung natürlich nicht alleine gemacht. Da ist ein großes, fantastisches Team dahinter. Nochmal herzlichen Dank genau an mein Team und herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.